Der Mai steht vor der Tür, zumindest der kalendarische, der richtige Mai ist bereits da, denn die Tür ist geöffnet worden. Reinhard May, herzlich willkommen.
Grüß dich.
Ist es immer wieder ein Vergnügen, dich hier zu haben?
Das ist ein Fixpunkt in meinem Lebenskalender, zu Heiner Knapp zu kommen, wenn ich was habe. Ich gehe nirgendwo anders hin, das kann ich dir an dieser Stelle mal sagen.
Das freut mich.
Ich freue mich einfach auf das Wiedersehen, auf das Gespräch. Ist ein Highlight in meinem Leben.
Wobei diese Fixpunkte du ja selber setzt durch Albenveröffentlichungen und in diesem Falle gibt's ab übermorgen, ab dem 1. Mai übrigens einen Feiertag, an dem man das eigentlich noch gar nicht kaufen kann.
Aber ich fand das auch witzig, dass natürlich an einem Tag, an dem die Läden geschlossen sind, das Album rauskommt. Aber also 1. Mai ist auch ein super Termin.
Ja, genau. Dann mach's gut. Live, die Errungenschaften der letzten Tournee, die ja in Berlin endete, wie immer. Ja, im Jahre 67 erschien dein erstes Album. Das ist jetzt dein jüngstes. Erinnerst du dich noch an das Gefühl, als das erste damals rauskam?
Das war unglaublich.
Ähnelt das den heutigen, wenn du Alben rausbringst? Oder
ein Gefühl, auf alle Fälle. Du hast immer das Gefühl, jetzt kommt was ganz Unglaubliches, jetzt kommt was ganz Neues. Und das war es wirklich beim ersten Album. Das war etwas, was ich lange herbeigesehnt habe. Da habe ich mich drauf gefreut, da habe ich drauf hingearbeitet. Ich wollte diese Platte machen. Ich war jung und ich brauchte das Geld. Und als es dann ins Studio ging, bin ich mit großer Begeisterung und sehr aufgeregt hingegangen und bin sehr liebevoll von den Technikern, von den Toningenieuren, von den Tonmeistern aufgenommen worden. Und dann gab es das Foto, was dazu gemacht werden musste. Also ich war plötzlich Teil dieser großen Schallplattenmaschinerie. Und ich war sehr stolz und sehr glücklich darüber. Aber dieses Hochgefühl habe ich heute immer noch bei jeder Platte, die ich mache, weil es steckt so viel Herzblut und so viel Hoffnung und so viel Erwartung darin. Es ist spannend und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das immer noch mache. Erstens habe ich Lust natürlich zu schreiben, das hört nie auf und es schreibt mich nach wie vor. Und vielleicht ist es das Zweitschönste, nach auf der Bühne stehen, ist das Schreiben. Mhm. Das ist der Motor und dann endlich diese Platte zu haben. Früher bin ich eben ins Studio gegangen und dann noch eine Fotosession mit jemand, der schnell vorbeikam. Und dann habe ich gewartet. Aber heute nehme ich alles selbst in die Hand. Ich will es bis zum kleinsten Detail selbst bestimmen, was für ein Foto drauf, wie das aussieht, die Auswahl, das Booklet, das mache ich alles selbst. Ich bin Bastler, immer gewesen und immer geblieben. Und es macht mir Freude, auch die kleinsten Details an so einem Album selbst zu bestimmen. Und dann den Beifall dafür, aber vielleicht auch die Maulschellen einzustecken, wenn was nicht so gelungen ist. Aber es ist wenigstens mein Werk und ich kann dafür gerade stehen.
Bastelt ihr an so einem Album auch nochmal rum? Ich meine, du erwähnst Berlin. Sind es sozusagen mehrere Konzerte,
die ineinander fließen? Nein, das sind mehrere Konzerte, okay. Weil ich versinge mich schon mal. Ja. Und wenn ich irgendeinen blöden Versprecher habe, dann möchte ich nicht den noch in 20 Jahren nochmal hören müssen. Musikalisch, da ist nicht viel zu basteln.
Ist nicht viel zu machen,
weil wir nehmen die Lieder, die gelungen sind und dann sind sie in Ordnung. Die meiste Arbeit ist tatsächlich bei den Dingen, die ich zwischen den Liedern sage. Da sind dann einfach O's und Ä's und Versprecher rauszuschneiden. Das ist eigentlich kein Problem, aber es macht Arbeit. Und das Größte ist, muss man immer wieder sagen, die Hauptarbeit ist Beifall rausschneiden. Irgendwann kam mal die Beschwerde, ach ja, Sie haben so viel Beifall reingeschnitten, das muss ja nicht sein. Es ist genau das Gegenteil. Der Beifall auf der Bühne ist super und er ist wunderschön, aber auf der Schallplatte ist er sehr störend und wirkt sehr schnell zu lang. Also wir haben bestimmt 20 Minuten Beifall rausgeschnitten und es klingt immer noch so, dass man merkt, dass die Menschen, die es gehört haben, zufrieden waren.
60 Konzerte am Abend, du bist ja da in der Richtung, ich weiß nicht, ob es noch viele Künstler auf der Welt gibt, die sich sowas, Anführungszeichen, antun, diesen Marathon. Wie geht's dir am 61. Abend?
Wenn ich Lust hätte, 61 zu machen, dann würde ich auch 61 machen. Also ich bin nicht erschöpft und ich falle nicht in ein tiefes Loch. Ganz und gar nicht. Ich weiß ganz genau, wenn ich antrete, dann wünsche ich mir, dass ich diese 60 Tage perfekt, ohne krank zu werden, ohne größere Probleme, überstehe. Und ich versuche gut zu mir zu sein und sorgfältig mit mir umzugehen, damit ich das auch schaffe. Aber ich weiß, es gibt nur 60 Tage und nicht 61. Ich genieße wirklich den ersten bis zum letzten Tag, jeden Abend, jedes Konzert. Beim ersten leide ich noch entsetzlich, beim zweiten ein bisschen weniger und am dritten bin ich freigeschwommen. Und dann weiß ich ganz genau, am 61. wartet auf mich zu Hause Glühbirnen reindrehen, die in meiner Abwesenheit durchgebrannt sind, die Heizung wieder in Betrieb zu setzen, die Post zu erledigen mit meiner Frau zusammen. All die Sachen, die sich in dieser Zeit aufgespannt haben. Und auf die freue ich mich auch. Ich habe keine Depression. Ich habe aber auch nicht eine Euphorie, dass ich sage, es wäre vorbei. Natürlich am 60. Abend, wenn alles zu Ende geht, ist eine leichte Melancholie, weil eine Familie trennt sich. Wir sind, wenn wir auf der Tournee sind, viele alte Bekannte, sind viele Kolleginnen und Kollegen, die ganz lange schon mit dabei sind. Und in diesen 2 Monaten wächst man so zusammen, weil es gibt nichts anderes als diese gemeinsamen wichtigen 3 Stunden abends auf der Bühne. Jeder ist mit Begeisterung dabei und es gibt wirklich nichts anderes. Und am letzten Abend löst sich das auf. Und dann weiß ich, die Freunde werde ich jetzt 3 Jahre wahrscheinlich nicht wiedersehen. Man wird voneinander hören, aber diese intensive Zeit ist vorbei. Letzten Endes fließen am letzten Tourneeabend auch Tränen. Es sind Freudentränen, aber es ist natürlich auch eine Melancholie. Aber alle wissen, es ist zu Ende. Morgen fängt etwas ganz anderes an. Und das ist auch tröstlich. Nein, es ist okay so.
Udo Jürgens hat mal gesagt, dieser Beruf lebt von der Erinnerung. Das heißt, der ist, glaube ich, in so ein Loch immer gefallen. Und es gibt viele Künstler, die entweder nach der Tour in ein Loch fallen oder aber schon irgendwann im Laufe des Abends sich daran anschließenden. Da bist du offenbar ganz anders konditioniert.
Ich glaube, ich habe mein Leben anders strukturiert. Ja. Oder ich habe mein Leben so strukturiert. Ich weiß ganz genau, wenn diese Tournee zu Ende ist und ich weiterlebe, was ich hoffen will, dann weiß ich, dass ich in ein paar Jahren wieder eine Tournee machen werde. Es ist also nicht ein verlorenes Paradies, was nie wiederkommen wird, sondern ich weiß, jetzt kommt die Zeit, sich erstmal zu verschnaufen, zu erleben, das Leben zu genießen, es auch mal krachen zu lassen. Dann kommt die Zeit, wo ich wieder schreiben werde. Dann kommt die Zeit, das wieder aufzunehmen. Dann kommt die Zeit, es auswendig zu lernen. Und ich weiß, irgendwann, wenn ich das Leben habe, werde ich wieder auf Tournee gehen. Und wenn ich es nicht habe, merke ich es nicht. Also diese Struktur ist da. So ist mein Leben, glaube ich, wirklich seit 1967, du hast die erste Platte angesprochen, gegangen. Und ich habe so viel Zeit, dass ich mich darauf freuen kann. Ich sage nicht, oh, in einem Jahr muss ich wieder auf Tournee gehen oder im halben Jahr muss ich wieder auf Tournee gehen. Nein, ich sage mir, wenn ich Glück habe, dann darf ich in 3 Jahren wieder auf Tournee gehen. Wenn ich Glück habe, darf ich in 2 Jahren wieder schreiben. Das heißt, ich fühle mich nie gedrängt, ich fühle mich nie gehetzt und ich langweile mich nicht.
Dieses Schreiben, das hast du jetzt öfter mal erwähnt, das konzentrierst du wirklich auf einen bestimmten Zeitraum und du setzt dich nicht jetzt, weiß ich nicht, am Wochenende mal hin, sagst auch, Mensch, da ist mir gerade so ein Gedanke gekommen, da mache ich mal ein Lied draus.
Es fallen einem natürlich Sachen ein, es drängen sich einem Sachen auf, aber dann mache ich mir Notizen, aber ich zwinge mich bewusst, mich jetzt nicht hinzusetzen und das schon auszuarbeiten, sondern das sind Stichworte, die ich mir notiere und die ich auch vielfach absichere, damit sie mir im Falle von Datenverlust oder wenn der Computer abraucht, nicht verloren gehen. Die sind also ganz auf mehreren Clouds gespeichert, die gehen mir nicht weg. Und früher, zu Beginn, als meine Stichwortsammlung noch kleiner war, lebte ich natürlich in der Angst, wie alle Schreibenden, oh, diesmal fällt dir nichts mehr ein oder wird dir wieder was einfallen und was wird dir einfallen? Und inzwischen hat sich so viel Material angesammelt über die Jahre, dass ich diese Angst nicht mehr habe. Es gibt schon noch Momente, wo ich morgens vom leeren Blatt Papier sitze und am Bleistift kaue oder nervös über die Tasten streiche, wo man sich fragt, bist du jetzt auf der richtigen Fährte oder ich habe hier etwas geschrieben, das ist ein ganz großer Fisch, hoffentlich geht er mir nicht von der Angel. Also es ist schon spannend und aufregend, aber eine Angst ist nicht mehr dabei und das macht es eigentlich nur noch schöner, weil ich weiß, es wird mir irgendetwas einfallen, seit ich auch irgendwie begriffen habe, dass wenn ich mich zum Schreiben hinsetze, etwas ganz Eigenartiges in dem Gehirn passiert, das macht sich einfach selbstständig. Das dichtet nachts weiter. Wenn ich an einer Stelle angekommen bin, wo ich glaube, jetzt bin ich in einer Sackgasse, wie komme ich da raus, dann höre ich auf für den Tag, mache irgendetwas anderes. Aber selbst wenn ich jetzt einen Garten umgrabe, weiß ich, in dem Gehirn läuft die Maschine weiter und am nächsten Morgen setze ich mich frisch und ausgeschlafen an meinen Schreibtisch und dann ist die Lösung da. Das kleine bisschen Gewissheit, das ist sehr, sehr tröstlich beim Schreiben. Das Vertrauen, es wird dir etwas einfallen und auch die Erkenntnis, dass man Kreativität mit Disziplin herbeiführen kann. Das ist etwas, was mir völlig unbegreiflich war, was ich dir vor 50 Jahren nicht geglaubt hätte. Wenn du mir diesen Satz gesagt hättest, du kannst Kreativität zwingen, hätte ich gesagt, du spinnst, du musst Drogen nehmen, du musst unter Alkohol stehen, du musst im Rausch sein, um schreiben zu können. Das ist Quatsch. Du kannst stocknüchtern in einer Zelle sitzen, in der nichts Luxuriöses ist, in der du wirklich spartanisch vor dich hinlebst und da kannst du schreiben, ein Glas Wasser und ein trockener Keks, das reicht völlig aus, dass ich, wenn ich mich diszipliniert konzentriere, dann werde ich etwas schreiben können und diese Sicherheit, die ist dazugekommen mit den Jahren. Rein technisch bin ich vom geliebten schwarzen Kugelschreiber auf die Tastatur eines Computers umgestiegen, was auch einfach daran liegt, dass ich oft meine Skizzen, die ich im Rausch der Inspiration hingeschrieben habe, nachher nicht mehr lesen konnte, weil ich natürlich irgendwas hingekrackelt habe, was ich genial fand und am nächsten Tag nicht mehr entziffern konnte. Heute hacke ich das ein und es ist natürlich auch heute die Möglichkeit, Musikdemos aufzunehmen. Mm. Fantastisch. Du musst dir das vorstellen, ich habe immer noch, ich arbeite in einem Zimmer, das hat knapp 8 Quadratmeter.
Und die klassische Dichterklause.
Genau, es ist eigentlich eine Besenkammer, um es mal so zu sagen. Aber es ist wunderbar, es lenkt mich nichts darin ab. Ich bin mit mir und mit meiner Arbeit alleine. Aber früher, wie gesagt, eine Revox und Verstärkerkästen und Mikrofonstative. Heute ein Laptop und ein Mikrofon, das stecke ich da direkt rein. Ja. Dann mache ich jetzt Demos. Aber falls ein Demo mal so geglückt sein sollte, dass ich sage, das kriege ich im Studio nicht besser hin, dann kann ich das nehmen, weil es ist bereits in Studioqualität entstanden. Der Biker ist auf diese Art und Weise entstanden. Das ist ein Lied, was mir so einfällt. Die Geschichte, wo ich Annabelle wieder treffe, das hatte ich zu Hause aufgenommen und das habe ich nie wieder so locker hingekriegt. Und dann hat der Manfred gesagt, dann nehmen wir deine Demo-Version und lassen dann noch Instrumente dazu spielen. Also so ein Glücksfall kann immer passieren. Und das Schöne ist natürlich auch, dass ich dadurch mobil bin. Ich kann mein kleines Dichterpult überall mit hinnehmen. Ich kann es mit auf die Terrasse nehmen, falls mal schönes Wetter sein sollte. Aber auch wenn eine Reise ist, du hast immer alles dabei. Und natürlich, jetzt gut, aber du hast mich nach meiner Technik gefragt. Beim Joggen, ich laufe gerne. Und im Gegensatz zu vielen Joggern, die mir ohne auf dem Musik. Weg begegnen, habe ich keine Knöpfe in dem Ohr, sondern ich höre die Vögel zwitschern, ich höre den Wind rauschen, ich höre gegebenenfalls auch den Hund, der hinter mir herhechelt und im Begriff ist, sich in die Wade zu beißen oder mich einfach auch nur begrüßen will. Ich höre den Radfahrer, der hinter mir klingelt oder den Amokfahrer. Und ich habe den Kopf frei für Dinge, die einem dabei einfallen. Und das ist wirklich eine Inspirationsquelle, wenn ich eben mit der berühmten Sackgasse, wo es im Lied ans Stocken geraten bin, loslaufe, ich schwöre dir, nach 30 Minuten durch den Wald laufen, habe ich die Lösung. Und das geht gut, ohne dass man verrückt wird und auch seine Umwelt verrückt macht, wenn man diese Schreibzeit auf ein halbes Jahr eindampft, wenn man das alles in dieser Zeit macht. Weil dann weiß meine Frau, dann wissen die Kinder, er ist mit seinen Gedanken beschäftigt, er schreibt, nehmen eine gewisse Rücksicht auf mich.
Die Glühbirnen drehen Sie dann selber rein in der Zeit.
Und naja, das kann ich auch schon zur Entspannung. Sie wissen, in dieser Zeit muss es passieren und ich weiß auch, in dieser Zeit habe ich alle Freiheiten und dann, wenn das vorbei ist, dann stehe ich wieder allen zur Verfügung und bin frei. Sonst, wenn ich an einer Sache schreibe, bin ich nicht wirklich frei. Das beschäftigt mich und wie ich sagte, das dichtet mich weiter, ob ich jetzt mit dir ins Kino gehe oder auch in ein Konzert. Ich bin verhangen in meinen Sachen, dass ich da nicht rauskomme. Diese Unfreiheit, die nehme ich sehr gerne in Kauf für die Lust zu schreiben und für die Freude, dann irgendwann zu sagen, ich habe ein fertiges Lied.
Reinhard May ist zu Gast auf Radio Berlin 88.8. Es fällt mir auf, bei deinen Live-Alben, bestimmte Titel gibt es hier öfter.
Ja.
Also 7:15 zum Beispiel, wie eine klasse Nummer.
Ja.
Die habe ich, glaube ich, mittlerweile 3-mal live. Andere Sachen, der Icarus zum Beispiel, tolle Nummer, so aus den 70ern, mit der bin ich quasi groß geworden, wie vor Jahr und Tag auch.
Ja.
Oder ich bin Klempner vom Beruf. Wenn du jetzt vor deinen vielen 100 Titeln sitzt, weil du eine Tournee vorbereitest, kommen solche Gedanken dir nicht auch? Beziehungsweise aus welchen Gründen verwirfst du dann sowas und gibst dafür Dingen den Vorzug, die du aber möglicherweise schon live mal aufgenommen hast?
Es gibt einfach Lieder, die sich auf der Bühne und alleine zur Gitarre leichter singen lassen als andere. Zum Beispiel gehört 7:15 dazu. Das geht von ganz alleine. Das ist unangestrengt. Außerdem lieben es die Leute. Ich weiß, ich kann nicht gehen, ohne 7:15 gesungen haben. Und das macht mir auch Freude. Icarus mag ich sehr, ist aber sauschwer zu singen. Und eigentlich muss das in dem Arrangement sein, wie es damals auf der Platte war. Es gibt also ein paar Sachen, die für meine Begriffe nicht so gut geeignet sind, um sie ganz Mutterseelen alleine auf der Bühne zu singen. Und dann gibt es andere, weil du den Klempner erwähnt hast, den habe ich nach wie vor gerne. Vielleicht kommt er auch mal wieder. Ich habe irgendwann auch mal wieder gesungen, der Mörder ist immer der Gärtner, obwohl das auch ein uralter Kracher ist. Also das kann schon mal passieren. So einer Tournee geht wirklich ein Jahr Vorbereitung voraus. Und das ist genau die Zeit, wo ich vor den ganzen Liedern sitze und denke, Mensch, welches singst du und welches nicht. Zum Beispiel wie vor Jahr und Tag habe ich mir, glaube ich, für das nächste Mal schon vorgenommen.
Ach so, okay.
Und was hatte ich denn noch? Wir sind alle lauter arm. Ich möchte jetzt mein nächstes Programm nicht verraten, aber die kleinen Würstchen zum Beispiel, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich bin eben neulich, ich habe ja hier Berlin bei Schering gelernt damals und manchmal fahre ich da vorbei und ich hatte jetzt diese Zeile.
Genau. Mhm.
Früher bin ich oder heute bin ich wieder mal wie vor langen Jahren bei Mehring und Co. KG vorbeigefahren und als ich da vorbeifuhr, habe ich mir gedacht, Mensch, das kannst du eigentlich mal singen.
Da hat doch jemand mal was drüber gesungen. Ach, das war ich ja selber.
Genau. Und es stimmt immer noch. Also sowas kommt schon mal, dann muss einfach auch eine Abwechslung sein, dass nach einem nachdenklichen Lied eins zum Auflockern kommt. Das Programm machen, das mache ich mir nicht leicht. Und deswegen kann ich auch nicht, wenn in der Pause jemand kommt und sagt, könntest du noch das oder das singen?
Achso, das kommt vor, ja.
Das kommt vor. Mhm. Und das kann ich auch verstehen, weil es kommt jemand hin und möchte ein bestimmtes Lied hören. Aber das kann ich dann nicht mehr, weil ich habe einfach eine Choreografie mit den einzelnen Liedern. Die geben sich gegenseitig die Hand, die schaukeln sich auf oder die dämpfen sich, je nachdem. Das ist, passt eigentlich nie, dass man da noch irgendein anderes zwischen machen kann.
Und du hast ja auch immer neue. Du hast ja live auch eigentlich immer irgendwie ein neues Lied dabei, was du...
Ja, das mag ich auch gerne. Das macht mir Spaß einfach. Auch noch eins, was noch keiner kennt.
Genau.
Das hatten wir zweimal bei diesem. Und
dieses Narben zum Beispiel, das
kann genau, ich das auch Narben, nicht. Das ist neu und genau. Da kann ich immer nur die Wahrheit sagen. Ja. Abgesehen davon, dass wenn der Wunsch an mich herangetragen würde, den Klempner zu singen, dann müsste ich sagen, verdammt gerne, aber dafür brauche ich jetzt erstmal eine Stunde, um den wieder auswendig zu lernen, weil ich natürlich den Text nicht drauf habe. Das ist einfach so.
Hast du schon mal ein Konzert absagen müssen eigentlich, weil du vorhin meintest, Krankheit und so?
Nein, noch nie. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Mhm. Und
weil du auch so einer erkältungsschwangeren Zeit auftrittst eigentlich.
Ja,
so
aber ich glaube, man ist einfach so voll mit Adrenalin, so begeistert. Ich glaube, ich habe ein Immunsystem auf der Tournee, da kommt nichts ran.
Wirst du danach krank, nach der
Tour? Ja, ich habe sofort. Auch nach der letzten Tournee, habe ich eine Mördererkältung gehabt, wo ich zum Arzt gegangen bin, weil Heller gesagt hat, Mensch, geh mal hin, dass das nicht eine Lungenentzündung ist, weil ich habe gehustet wie einer hängt, da es war grässlich. Direkt nach der Tournee. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es mir nehmen lassen würde, abends aufzutreten, wenn ich mich darauf gefreut habe. Mhm. Und nein, ich habe ganz, ganz früher, Ende der 60er Jahre, mal einen Termin vergessen. Das grämt mich heute noch und das tut mir leid für den Veranstalter. Das war ein kleiner Club in Tübingen. Ich war in Baden-Baden, hatte da gespielt und dann 7:45 rief mich jemand im Hotel an und sagte, sag mal, wann kommst du denn eigentlich? Und da sag ich, wie, was? Ja, das ist alles voll. Das Gute war ein kleines Sälchen, aber es war voll. Mm. Und ich war nicht da. Und das hat mir sehr, sehr leid getan und es hat mich sehr gegrämt. Du siehst, ich kann die Geschichte bis heute nicht ohne gewisse Scham erzählen. Und seitdem passe ich sehr, sehr auf, dass ich kein Konzert
habe. Management ja auch outgesourced inzwischen.
Ja, machst erstens du nicht das, mehr aber ich passe auch selber auf und sehe sehr zu, dass ich auch immer rechtzeitig losfahre. Ich bin auch nie zu spät gekommen.
Reinhard May, heute Abend zu Gast auf Radio Berlin. Sein neues Album, sein Live-Album kommt übermorgen raus. Dann mach's gut, heißt es. Ich glaube, Paul McCartney hat das mal gesagt, dass er träumt, er steht vor einer leeren Bühne. Also die Bühne, er steht auf der Bühne, aber der Zuschauersaal ist leer. Das ist so nach dem Motto, was ist dein schlimmster Traum? Gibt's sowas bei dir auch so, wo Urängste sich nachts
breit machen? Ja, es sieht etwas anders aus. Das ist tatsächlich, das Konzert beginnt und ich weiß nicht, was ich singen soll und ich weiß, dass ich es eigentlich nicht kann. Ich kenne das Programm, aber wie ich es eben mit dem Klempner geschildert habe, ich habe den Text nicht auswendig drauf. Das ist ein ständiger Albtraum. Es ist eine Urangst. Irgendwo hinzukommen, etwas wird von dir erwartet und du weißt, dass du dem nicht gerecht werden kannst. Das ist ganz furchtbar, ich mag da gar nicht drüber erzählen, aber das ist komischerweise ist auch wirklich ein Traum, der immer wieder kommt. Wenn der Saal leer wäre und ich mein Programm super kann, dann wäre ich nicht traurig. Eins meiner schönsten Konzerte, muss ich immer sagen, war irgendwann zu Beginn der 70er Jahre in Kassel in der Stadthalle, die 1500 Plätze fasst und wir waren 50 Leute und mit mir 51. Und es war ein super Konzert. Also ob der Saal voll ist oder nicht, ist nicht das Problem. Wenn die Leute begeistert sind, dann ist alles okay. Aber wenn du vorne stehst und dein Zeug nicht kannst, das ist wirklich ein Albtraum. Und vielleicht ist der Albtraum die Ursache dafür, dass ich vor jedem Konzert, das abends auf der Bühne stattfindet, einmal in der Garderobe das ganze Konzert gespielt habe. Jeden Abend.
Boah.
Und das gibt mir aber Sicherheit, weil ich weiß, ich kann es. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe.
Aber du hast es doch am Abend vorher schon gekonnt.
Ja, aber ich könnte es ja über Nacht vergessen haben.
Boah, Wahnsinn.
Vielleicht war in dieser Nacht dieser Albtraum da. Möchte ich nicht haben. Okay. Und es kann immer wirklich natürlich vieles schief gehen. Die Technik kann abbrauchen oder es ist ein Zwischenfall im Saal, was auch natürlich traurig ist. Es kann unheimlich viel schief gehen. Das weiß ich nach 50 Jahren Erfahrung auf der Bühne. Und da will ich wenigstens alle Voraussetzungen schaffen, dass von mir aus nichts schief geht. Und das schaffe ich. Außerdem ist es auch eine gute Möglichkeit, das Lampenfieber zu bekämpfen. Ich weiß, ich habe mein ganzes Programm gesungen in der Garderobe. Es klappt. Es gibt keinen Grund, warum es jetzt draußen auf der Bühne nicht auch klappen sollte.
Das mit dem Albtraum kenne ich übrigens auch, mit einer Sendung natürlich.
Na klar. Ne?
Also ich denke, das ist... Sitzt am Mikro und du weißt, Frühsendung, keine Ahnung, so wie früher. Und du weißt von den Themen, keine Ahnung, nichts.
Das kennen wir alle, Beruf machen, hinzukommen, deine Leistung bringen zu sollen und es funktioniert nicht.
Was ist aus deiner Warte deine besondere Begabung?
Oh, das, ich weiß nicht.
Ich freue mich, dass ich dir auch noch mal eine Frage stellen kann, bei der du kurz überlegen musst.
Da muss ich nicht kurz, da muss ich ganz lange überlegen. Ein Geschenk vielleicht, was ich von meinen Eltern mitgekriegt habe, ist, dass ich erkannt habe, dass ich ein Chaot bin und um dem entgegenzuwirken, mir eine recht strenge Selbstdisziplin auferlege. Also, dass ich nicht sage, die Tournee ist in 12 Monaten, 3 Monate vorher fange ich an. Das, weil dann kann ich noch bis dahin ein bisschen rumdödeln und Freizeit und in der Weltgeschichte rumgeistern. Nein, sondern weil ich sage, in 12 Monaten ist Tournee, fang besser jetzt schon mal an, damit du auf der sicheren Seite bist. Ich glaube, Selbstdisziplin und auch das, was in dem Lied, was ich erwähnt habe, die kleinen Würstchen, wir sind alle Leute arme kleine Würstchen. Wenn du schlau bist, mein Freund, pass auf, dass du nicht vergisst, dass du auch ein armes, kleines Würstchen bist. Dass ich ganz genau weiß, der Beifall am Abend ist eine wunderbare Sache, aber am nächsten Tag ist er verklungen. Und du kannst dich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen. Und du bist auch am nächsten Tag, wenn das Licht aus ist und das Mikrofon abgeschaltet ist, nichts Besonderes mehr. Sondern dann musst du sehen, dass du deine Arbeit so gut machst, dass du irgendwann wieder auf eine Bühne gehen kannst und diesen köstlichen Beifall wieder ernten darfst. Aber es kommt nicht von alleine. Du musst was dafür tun. Ich glaube, meine Eltern und meine Familie haben mich geerdet. Das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist das Verdienst meiner Freunde, meiner Familie, meiner Kinder, meiner Frau.
Wobei das jetzt nicht die Begabung ist, ne? Also das ist jetzt mehr etwas, was du dir ja selbst verordnet hast als disziplinarische Maßnahme. Die Begabung?
Die Begabung, die wir alle haben. Ohne falsche Bescheidenheit. Ich glaube, wenn, das kann jeder. Nein, ich, wirklich,
Heiner. Meine eine Zeitungsschlagzeile. Reinhard May Zitat.
Ich glaube, wenn man von einer Sache begeistert ist und das Glück hat, sich dieser Sache auch ganz widmen zu können, wie ich das Glück hatte und habe, dann kann man es schaffen. Und wenn es nicht Lieder machen ist, dann ist es irgendwas anderes. Wenn ich Kraftfahrzeugmechaniker wäre und Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und begabt dafür bin oder Lust dazu habe, begeistert dafür bin, dann kann ich das auch. Dann habe ich dasselbe Erfolgserlebnis und dasselbe Glückserlebnis. Wenn ich einen Motor zum Schnurren bringen kann und es funktioniert alles perfekt, dann finde ich auch diese Befriedigung und das Glücksgefühl, dass der Dichter, was der Architekt, was jeder hat, der in seinem Beruf aufgeht und das einfach nicht nur macht, um zu überleben, sondern weil er Freude hat an seinem Beruf. Wobei ich sagen muss, dass es natürlich immer eine privilegierte Situation ist, der ich mir ganz bewusst bin und dass es viele Berufe gibt, wo es sehr, sehr schwer sein muss, sich dafür zu begeistern. Aber auch das gelingt manchmal.
Ich bezweifle auch nicht, dass du ein begabter Kfz oder überhaupt jemand, weil du von die Motoren ansprachst, jemand bist, der da auch reüssiert hätte, aber wir freuen uns, dass der Welt sozusagen ein guter Kfz-Mechaniker verloren gegangen ist und dafür aber ein umso erfolgreicherer Liedermacher seinen Weg gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass heute wenig Geschichten erzählt werden. Also das, was du machst und vielleicht noch eine Handvoll anderer, die auch aus der, in Anführungszeichen, guten alten Zeit stammen. Ihr habt noch so einen Angang Zugang zu den Inhalten und ihr legt auf andere Themen Wert. Heute vermisse ich genau diese Geschichtenerzähler. Da geht es um Befindlichkeiten, da geht es um, klar, Liebe in allen Facetten. Fällt dir das auch auf beim Hören aktuellerer Liedermacher-Songs, dass das so ein bisschen zu kurz kommt?
Ich will nicht sagen, dass es zu kurz kommt, aber die Beobachtung ist schon richtig. Aber es gibt eine Zeit der Geschichtenerzähler, dann gibt es eine Zeit der Befindlichkeitenbeschreiber und ab und an kommt sicher auch wieder eine Geschichte dazwischen. Ich glaube schon, dass Kollege Hannes oder ich oder Konstantin oder Klaus, dass wir Geschichtenerzähler sind, wirklich. Das ist, trifft es vielleicht wirklich noch besser als das Wort Liedermacher. Und die jungen Leute sind eine andere Generation, die sehen die Sachen etwas anders und vielleicht allein auch durch die Tatsache, dass sie jünger sind, schildern sie jetzt die Befindlichkeiten ihrer Jugendzeit und irgendwann, wenn sie weitermachen, werden sie auch Geschichten erzählen, wenn sich genug Erfahrungspotenzial angesammelt hat. ich registriere es, wie du auch, aber ich finde es nicht bedenklich. Und ich finde es insofern ganz gut, weil dann wir alten Geschichtenerzähler auch noch einen Platz in dieser Medienlandschaft haben, auf diese Art und Weise.
Danke, liebe gute Fee, ist ein Lied, was ich auf jeden Fall heute noch spielen möchte. Auch das gibt es ja schon mehrfach. Und der Applaus, der einem dann ja bei diesen Aufnahmen entgegenschlägt, es wundert mich immer, dass die Leute dann an Stellen lachen, von denen ich denke, hey, das kennt ihr doch schon eigentlich. Ja. Als würden sie das Lied zum ersten Mal hören. Was macht ja ein gutes Leben aus deiner Sicht aus? Ist das eher die anhaltende Zufriedenheit oder sind es die immer wieder kurzen Momente des großen Glücks?
Es ist die Abwechslung. Das ist wirklich wie alles im Leben Spannung und Entspannung. Das muss auf und ab sein, das muss Erwartung sein. Wenn es gut ist, die Befriedigung, dann wieder die Sorge. Das ist es, was aufregend bleibt. Deswegen auch jetzt wieder auf meine Lebensstruktur, dieses Schreiben, Singen, auswendig lernen, Tournee, diese Abwechslung, das ist es, das macht es so spannend und obwohl man es nun schon ein paar Mal gemacht hat, es hört nicht auf, faszinierend zu sein und wirklich, wie ich hier sitze und dich mit dem fertigen Produkt, das nun abgeschlossen ist, in der Hand sehe, bin ich dabei und scharre unter dem Tisch mit den Füßen, weil ich mich auf die Schreibzeit freue. Es brütet mich schon und ich weiß, es gärt. Und
wann ist das dann wieder?
Also 1. September.
Jetzt dieses Jahr?
Ja, am 1. September, 8 Uhr sitze ich am Schreibtisch. Und da freue ich mich.
Durchgetaktet.
Ich habe eine feste Struktur. Ja. Ich glaube, ich bin wirklich ein Chaot, aber ich helfe mir dadurch, dass ich mir einen festen Zeitplan mache. 8 Uhr am Schreibtisch, 13 Uhr Mittagessen, bis 13.30 Uhr, Kaffee mit Teller erzählen, nach oben gehen und weiterschreiben. Das hält mich und das hilft mir auch, weil wenn ich außerhalb meiner Dienstzeit irgendwo angetroffen würde, denke ich, wüsste jeder, er schwänzt seinen Arbeitsplatz. Also bin ich tatsächlich in meiner Zeit an meinem Schreibtisch und es geht wunderbar. Ich sitze vor einem Computer und meine Gedanken sagen mir, was ich eintippen soll.
Ich werde dir schreiben am 1. September
ja, bitte tu
um 7.50 Uhr. So. Reinhard, noch 10 Minuten. Ja. Vermisst du eigentlich manchmal eine Band oder hast du in all den Jahren manchmal eine Band vermisst? Denn das, was du machst, wenn ich das mal, das, was du machst, ist ja quasi das, was sozusagen das Alterswerk vieler ist. Sie gehen unplugged auf Tour. Sie nehmen sich eine Gitarre oder setzen sich ans Klavier und sagen, ich habe lange genug mit der Band getourt. Du müsstest ja vielleicht ja eher umgekehrt.
Also empfinden. Die Versuchung ist schon manchmal da oder der Gedanke. Und dann stelle ich mir das vor und dann sehe ich, welche Probleme das mit sich bringen würde. Wenn ich 60 Tage mit, sagen wir mal, einer sechsköpfigen Band auf Tournee gehe, ich spreche jetzt einfach nur von den ganz praktischen Problemen. Da ist einer dabei, der wird krank. Was machen wir, wenn der Bassist weg? Oder der Keyboarder hat die Nacht durchgefeiert. Und ja, dann weißt du ja. Und hat einen getrunken und kommt am Morgen nicht aus den Federn. Der hat ein Problem mit seiner Familie, der Bassist. Und also, es wäre schon schwierig. Das wäre aber alles noch zu lösen. Aber das Glück, ganz alleine und wirklich ganz frei zu sein, unterbrechen zu können, auf eine Reaktion aus dem Saal antworten zu können. Es ist unglaublich. Aber das Alleinsein, der Beifall, der ist jetzt nur für dich. Den hast du dir ganz alleine verdient. Den musst du nicht mit dem Violinisten teilen, sondern das ist alleine deine Sache. Das ist schon eine tolle Sache. Ich glaube, nie kann der Kontakt, der ja fast ein Dialog mit dem Publikum ist, so direkt sein und so intim sein, selbst wenn es ein 3000er Saal ist, wie wenn du ganz alleine auf der Bühne bist. So spontan und so frei kannst du nur alleine sein. Und letzten Endes sage ich mir auch immer, es ist noch immer gut gegangen. Also was, never change the winning team. Und das Team bin ich alleine. Mm. Aber der Gedanke ist schon manchmal da. Und ich erfülle mir den Wunsch, mit einer Band zusammenzuarbeiten, ja in dem Moment, wo ich eine Studioplatte mache. Und da macht es mir auch große Freude, Klangfarben zu haben, die ich alleine mit einer Gitarre nicht produzieren kann. Und da macht es mir große Freude, auf den Ideenreichtum meines Freundes und Arrangeurs Manfred Leuchter zurückgreifen zu können und die wunderbaren Musiker, die da mitspielen. Da möchte ich auch nicht drauf verzichten. Also eine Studioplatte ist der Moment, wo ich in Klang schwelge und wo auch alles erlaubt ist. Da mache ich das Fenster ganz weit auf die Musikwelt und auf das Universum. Nur auf der Bühne, das ist nun mal mein Schicksal, muss ich alleine sein.
Ja, Freiheit ist, glaube ich, das Stichwort in deinem Leben. Ja. Müsste es ja nicht Freienhard Mai heißen oder wäre noch eine Variante.
Das wäre was für den nächsten Plattentitel. Ja.
Manchmal wünschte ich, es wäre noch mal 7:15 und die Sendung wäre noch nicht aus. könnte ich an dieser Stelle sagen. Ja, 1. September haben wir gehört, wer Reinhard May ab dann irgendwo draußen erwischt, weiß, entweder er schwänzt oder aber nicht ansprechen, denn er ist in Gedanken. Heißt, in einem Jahr sitzen wir wieder hier und dann hast du das neue Album. Ist das dann von der, also jetzt habe ich so gerechnet.
Das wäre mein Wunsch.
Ja.
Und das möchte ich gerne so. Und wenn ich darf, komme ich rein.
Ja, sehr, sehr gerne. Reinhard, ich danke dir
für den Besuch. Drück mir die Daumen bis dahin. Bleib mir gewogen.
Dein Appendix ist ja nun schon draußen. Also insofern, da an der Stelle kann nichts mehr kommen. Und ich freue mich, dass wir Gelegenheit hatten, schon mal in dieses Album reinzuhören. Wie gesagt, übermorgen wird es erscheinen. Dann mach's gut. Live, das 16. Live-Album von Reinhard May. Ich habe mal nachgezählt, 26 Studioalben, 2 Dutzend Sampler. Also es ist unglaublich, was sich da so angesammelt hat. Und du musst vor diesem Schatz wirklich selber ja auch staunend stehen. Und
dankbar.
Dankbar, ja, vor allem. Ja, genau. Ich danke dir, Reinhard.
Mach's gut, Heiner.